Meine Damen und Herren, Bloodborne Diaries Folge 15 und jetzt wird's ernst. DLC-Zeit ist angebrochen. Dom Schott, bist du gehypt? Bist du bereit?
Ich bin bereit und gestärkt. Kurzer Blick hinter die Kulissen dieses Magazins hier. Ich habe zwischen den Aufnahmen habe ich mich kurz verabschiedet und habe einen Toast gegessen in der Küche. Daraus wurden zwei, habe mich zurückgewuchtet mit schweren Bauchschmerzen. Aber die sind vergessen, wenn ich an den DLC denke, denn dort wurde meine Begeisterung für Bloodborne wieder ganz neu entfacht. Eine neue Welt, die, wie ich finde, auch schön neu aussieht, eine neue Farbpalette uns anbietet, neue Gegner, neue Abenteuer. Ich habe mich richtig gefreut. Ab dem ersten Schritt war ich so, das war schön.
Okay, ja, da wäre ich ja bekloppt bei, weil irgendwie war meine Reaktion tatsächlich anders. Kommen wir gleich zu. Ich will noch eine Sache vorher thematisieren, und zwar im Forum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe diesmal häufiger als normal, habe ich in den Forum-Thread so ein bisschen reingespickt, ja. Und für den DLC wurde uns vereinzelt von einzelnen verirrten Geistern quasi so ein bisschen prophezeit, dass wir wahrscheinlich zu weich sein werden.
Aha.
Ich wäre sehr gespannt, aber ich habe teilweise das Gefühl gehabt, da gab es einzelne Menschen, die hatten nicht so viel Vertrauen in die führenden Autoritäten zum Thema Soulsborne. Als ob wir da jetzt quasi die Flinte ins Korn werfen würden, weil die Schrecken dieses DLCs, denen sind wir dann nicht gewachsen.
Ich finde das so krass, dass das geschrieben wird, weil zu dem Zeitpunkt sind ja schon die Folgen abgelaufen und zu hören gewesen, in denen sich zwei optionale Bosse vor mir versteckt haben, dass ich sie nicht finden konnte. Und ich meine... aus Angst und Ehrfurcht. Und ich meine, also diesen Koloss, wer will ihn aufhalten?
Ich war so. Vor allem auch, also weil umgekehrt, ich hatte das Gefühl, die Irritation, so sie denn, also ne, die, natürlich 99% absolute Begeisterung, Ehrfurcht vor dem Geleisteten, Begeisterung über unsere wahnsinnig blumige Schilderung von all unseren Abenteuern. Aber ansonsten, wenn es denn vereinzelt mal zur Kritik kam, dann eher in die Richtung, es war aber so mühelos. Und ich dachte mir so, jetzt, nachdem wir im Hauptspiel bewiesen haben, dass wir inzwischen eigentlich ein völlig unaufhaltsames Bollwerk sind, ja, also wir sind nicht mehr Indiana Jones, wir sind die Kugel, ja.
Ja.
Ich verstehe nicht, wie dann auf einmal das so drehen kann, dass es dann wieder heißt, so, oh Gott, es wäre eine DLC, da werden sie das Ende nicht sehen. Nachdem ich den ersten Bloodborne-DLC eine auch schon so weggesnippt habe, ja, Manos, Hands of Fate oder was auch immer, ja, die Leute damals wollten mir auch einreden, das wird ja ein ganz dickes Ding. Hat der André auch einmal mal so auf einer flotten Sohle weggesteppt und dann, also weiß er nicht. Wir werden sehen, wie das sich jetzt hier mit diesem DLC darstellt, aber ehrlich gesagt, ne, also zuversichtlicher kann man ja gar nicht in sowas reinstarten, insbesondere nachdem jetzt dieses New Game Plus Hauptspiel eigentlich auch so, ich mache gerade diese Bewegung, wo man so einfach so einen imaginären Staub von der Schulter wischt.
Ja, ich weiß nicht, ob du, ich hoffe, das ist die richtige, bist du vertraut mit der Technik des Genki-Dama?
Nein.
Okay, folgendes, in der Welt von Dragon Ball gibt's eine besondere Technik, die Son Goku lernt im Himmel. Und das ist die Genki-Dama. Und die Genki-Dama funktioniert so, er streckt seine Arme aus und ruft ganz laut. Und wenn es manchmal eine Filler-Episode ist, ruft er das 20 Minuten lang. Und während er das macht, sammelt er quasi, er bittet, das ist die offizielle Lore, er bittet die Welt, in der er sich gerade befindet, also Planet Erde in unserem Fall, darum, ihm seine Energie zu leihen. Also alle Pflanzen, alle Steine, alle Menschen geben einen Teil ihrer Energie an Son Goku ab und er sammelt dann über seinem Kopf so einen Riesenenergieball. Das ist die Genki-Dama und die schießt er dann ab. Und so fühlte ich mich hier zum Eingang vom DLC. Alles, also wirklich alles an Frust war vergessen und ich bin mit verbesserten Attributen hier reingestartet, einfach nur, weil ich dieser Art Spielertyp bin, der über seinen Entdeckerdrang reingelockt und motiviert wird in solchen Welten. Und hier, wie gesagt, ich habe es ja schon umrissen, wir können es gleich näher beschreiben, sieht die Welt auch einfach erstmal ein bisschen anders aus. Alleine durch die Farbpalette, wie gesagt, es ist ein anderer Farbeindruck und das hat mir schon gereicht, um zu sagen, boah, mich kann gar nichts mehr berühren. Und selbst wenn, dann komme ich wieder und wieder und wieder, bis ich weiterkomme. Und ich war wirklich, also überstark. So, das wissen die Leute nicht, das weiß ich, habe ich mit euch geteilt. Wenn es da was zu entdecken gibt, vergesse ich alles. Es war schön.
Nice. Also bei mir war es ehrlich gesagt so, ich kam rein und mein erster Eindruck war so, ach cool, was ist da? Oh, das ist einfach nochmal der Cathedral Walk.
Also das ist ja Quatsch.
Das ist so, es kann jetzt, tut mir leid, aber das war mein Eindruck. Ich habe gedacht so, ah fuck, das ist quasi Cathedral Ward Acid Flip hier. Also das ist jetzt natürlich extra grausam dargestellt, aber der erste Abschnitt im DLC sind die Gebäude vom Cathedral Ward und auch das grobe Layout vom Cathedral Ward, nur ich nehme an, in irgendeiner anderen Zeit oder in einem, es ist ja ein Albtraum, es ist ja The Hunter's Nightmare, wo wir jetzt hinkommen. Und da ist das alles wie von einem, weiß ich nicht, von riesigem Baum oder Wurzeln durchwuchert. Oder wie hast du das gelesen? Ja. Für mich sah es so ein bisschen aus, als wäre das so Wurzelwerk, fast schon teilweise sah es ein bisschen aus wie riesige, wie Haare. Also auf jeden Fall ist jetzt alles so, die ganzen Gebäude stehen auf einmal auf neuen bräunlichen Hügeln, sind auf einmal ganz woanders versetzt, es ist schief. Da, wo man früher eine Treppe hochgegangen ist, da geht man jetzt auf einmal durch so eine Art kleinen Tunnel hindurch und da ist wie so ein Torbogen aus diesen Wurzeln. Ich bleib jetzt mal bei dem Bild, die das überspannen und da kann man jetzt auch noch oben an der Seite hochgehen auf diese seltsamen Hügel, die es vorher nicht gegeben hat.
Also, für mich hatte das, erstmal, tolle Beobachtung habe ich auch gemacht zu einem etwas späteren Zeitpunkt, dass das ja wirklich, also die in Teilen zumindest, der Grundriss ist von diesem Areal, das wir aus dem ersten Spieldurchlauf beziehungsweise aus dem Hauptspiel kennen. Das war ein schöner Moment, aber mich hat all das sehr an so eine Wüste erinnert. Es ist alles sehr wüstenartig, es ist knöchrig, es wirkt verdorrt, habe sofort ein Kratzen im Hals bekommen, als ich da durchgelaufen bin. Und das ergibt ja auch Sinn, weil wir lernen ja dann von einem NPC nach einiger Spiel, Zeit, der da so rumsteht, da, zu dem kommen wir auch gerne noch genauer, der sagt ja, hallo, die Welt, in der du dich befindest, das ist die Welt, in der alle Hunter reinkommen, alle Jäger kommen hier rein, die sich zu viel von dem Blut gegönnt haben, die quasi ihrem Blutdrang nicht widerstehen konnten und die landen hier. Und das ergibt ja dann total Sinn, weil, jetzt stellt man sich mal vor, das ist ja quasi der Ort, so eine Art Fegefeuerhölle für die und das ist eine Welt, die trocken ist, verknöchert, als wäre, Achtung, alles Blut aus ihr hinausgepresst worden. Und deswegen ist es ja eine fantastische Höllenversion von dem, was wir eigentlich aus dem Hauptspiel kennen. Und deswegen Punkt A, warum das ein fantastisches Farbpalettending ist. So.
Also Farbpalette muss ich dir grundsätzlich sogar zustimmen. Ich fand, es hatte eine auf einmal, also ehrlich gesagt, eine super angenehme Farbpalette. Weil das hat diese Erdtöne überall, diese ganzen Hügel. Es könnte auch ein Erdrutsch sein, der sich quer durch den Cathedral Ward ergossen hat. Ne? Aber es hat all diese strangartigen Formationen sozusagen, die sie da durchziehen, die mich halt an sowas wie Wurzeln oder Haare oder ähnliches erinnern auf jeden Fall. Das hat eine super angenehme Farbe und der Himmel ist jetzt bestimmt auf einmal ja auch von etwas, das auch schon wieder so ein bisschen aussieht wie Sonnenaufgang, nur es ist gar keine Sonne, sondern es ist einer dieser Kathedralentürme und statt dem Zifferblatt ist das so ein großes leuchtendes Emblem. Man muss sich vorstellen, wenn das Ziffernblatt des Big Ben in London ersetzt wäre durch das Auge Saurons sozusagen. Ja? Ja. Also es ist strahlend wie eine Sonne, hat aber so eine Form, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Auge. Man erkennt noch grob im Umriss, dass das aber dieser große Glockenturm ist, der jetzt da so aber schräg auf einmal in den Himmel ragt. Und das ist halt alles natürlich jetzt so mit dieser Traumlogik, so leicht surreal in seinen Anordnungen. Aber die Farben, die das da produziert, sind eigentlich total angenehm und hübsch.
Ja, voll. Und dann wurde endlich was eingelöst, was ich ja bemängelt habe oder überrascht beschrieben habe in unserer allerersten Folge, glaube ich, von den Bloodborne Diaries. Und zwar, ich fand es ja immer so unangenehm, dass direkt das Startgebiet im Hauptspiel inmitten dieser Big City ist. Also überall sind hochaufragende Gebäude. Man kann nicht wirklich sich einen Überblick verschaffen, weil man ja inmitten der Straßenschluchten ewig lang unterwegs ist, bevor sich das mal so ein bisschen ausweitet und man sowas wie eine Fernsicht geschenkt bekommt. Und hier gibt es viel krassere Höhenunterschiede. Du kannst natürlich auch nicht zu Beginn alles überblicken, aber es gibt relativ bald Punkte, so kleine Hügelchen, auf die kannst du hinauflaufen, dann siehst du dein kleines Architekturtal vor dir und das sind richtig schöne Sichtlinien, die sich hier aufmachen und das war genau die Luft, die ich zum Atmen gebraucht habe. Hab das richtig doll gemerkt, wie, also fast schon klaustrophob ich mich gefühlt habe im Hauptspiel und jetzt hier, also es sind immer noch keine endlosen Steppen, aber man dafür Plattformverhältnisse schon, hat man schon ein bisschen Ellbogenabstand für sich und die Gegner und das war sehr angenehm. Das war Punkt B, warum ich mich hier sehr schnell sehr wohl gefühlt habe.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da hast du was artikuliert, das habe ich gar nicht so konkret auf der Liste gehabt. Das fühlte sich irgendwie trotzdem befreiend an und das stimmt, es ist nicht mehr so klaustrophobisch, nicht mehr so eng, so gedrungen mit thronenden riesigen Bauten über dir, die in den Himmel ragen, sondern es hat jetzt fast schon auch so ein leichtes Naturerlebnis, ne? Weil man wirklich, also man hat ja das Gefühl, man läuft da so ein bisschen über so ein Baumhaus hinweg und so. Also das war schon alles sehr cool und ich muss gestehen, also nachdem dieser erste Eindruck oder diese erste Enttäuschung sich verflüchtigt hatte, dass ich dachte, so, ich habe da jetzt halt ein komplett neues Areal erwartet und ich kriege ein ummodelliertes, bekanntes Areal, in dem ich schon viel rumgelaufen bin, hatte ich dann aber auch im zweiten dieses Gefühl von, es hat auch was Cooles, dieses vertraute Areal nochmal neu zu durchschreiten und überall zu denken, ah, eigentlich kommt jetzt hier das, ne? Also du kommst dann oben Richtung Kathedrale und dann weißt du, jetzt geht's eigentlich hier links ab in Richtung von diesem Hemwick Charnel Lane, wo diese Hexen waren, wo meine Kutsche zum Kanehurst Castle abgefahren ist. Und dann gehst du lang und dieser Weg ist aber jetzt komplett versperrt, den gibt's gar nicht mehr. Und rechts war der Weg zu der Amygdala, da kannst du lang gehen. Den gibt es nominell noch, der führt jetzt auf einmal in so eine komische, knörrige Höhle hinein, die aber dann ganz woanders hinführt und so weiter und so fort. Und diese Mischung, vertraute Areale wiederzuentdecken, wie diesen riesigen Platz, wo früher zwei von diesen hünenhaften, riesigen Kreaturen patrouilliert sind, die diese Äxte mit sich trugen. Und das ist jetzt ein Platz, der ist quasi fast leer, und aber da rennen ganz viele von diesen kleinen Werwölfen rum. Und wenn du da auf diesen Platz trittst, dann kommen auf einmal zwei Hunter, zwei Jäger, die Jagd auf diese Werwölfe machen, wo du zum Teil auch einfach nur zuschauen kann, wie die dezimieren. Und diese Gemeinsamkeiten und diese Unterschiede, ne, das Vertraute zu entdecken und dann aber festzustellen, dass auf einmal sich alles anders abspielt oder dass das anders konstruiert ist, das war dann auch wieder geil.
Ich würde sogar bei dem Punkt für mich persönlich noch einen Schritt weitergehen. Wenn man das festgestellt hat, hat man plötzlich endlich mal so ein Gefühl von Fortschritt und Entwicklung und Wachstum, weil wir sind zwar auch im Hauptspiel natürlich durchgeschreitet durch die Welt, haben die verschiedenen Areale kennengelernt und irgendwann war die Geschichte vorbei. Als einziger so richtiger wiederkehrender Ort war dieser Hunter Stream verortet, aber sonst ist man ja im Grunde durch die Spielwelt durchgeschritten. Und jetzt aber hat man diesen Effekt, den kennt man vielleicht, also ich hatte das, als ich jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder bei mir in der Heimat zu Besuch war und durchs Heimatdorf gelaufen bin. Das ist natürlich noch das gleiche Dorf, da sind nicht plötzlich irgendwelche Blutflüsse und Knochenberge auferstanden, aber es sieht auch ein bisschen anders aus. Also nicht nur der subjektive Eindruck, dass alles noch viel kleiner wirkt, als man es als Kind in Erinnerung hatte, sondern hier steht auch mal ein neues Gebäude, eine Scheune wurde abgerissen und das gibt einem so dieses Feedback, die Erinnerung daran, es ist Zeit vergangen, seit ich hier als Kind unterwegs war, / seit ich in Bloodborne im Hauptspiel durch die Straßen von Yharnam und Co. gelaufen bin. Und dann nimmt man das als, oder nahm ich das als einen Punkt zur Reflexion und sich zu denken, okay, ihr habt mittlerweile hier schon ganz schön viel erlebt und bin ein anderer Jäger als noch mit Level 1. Nämlich jetzt habe ich Level 100 und eine Blunderbussbüchse Level 7. Und das war auch ein tolles Gefühl. Punkt C. Und ich würde direkt noch Punkt D hinzufügen. Kann ich dich dann auch nochmal fragen, wie du dazu gestanden hast. Aber hier wird ja auch direkt wieder eine Geschichte erzählt. Ganz, ganz schnell wird eine Geschichte erzählt. Das Pendant quasi zu dieser Scheiterhaufen-Patrouille im Hauptspiel. Wenn man die Treppen runtergeht von der ersten Laterne, sieht man dann diesen kleinen Zug an Dorfbewohnern. Die gehen zu dem Scheiterhaufen, da hängt der große Werwolf. Und hier scheinen die unheiligen Jäger, die in diese Welt verbannt wurden, im ständigen Kampf sich zu befinden gegen komplett mutierte Wölfe oder Wolfsmenschen eben. Und das zu sehen, wie die alle so gerade ihr eigenes Abenteuer erleben, beziehungsweise da ums Überleben kämpfen, das war direkt wieder die Geschichte, die ich wollte. Hier wird direkt wieder eine Geschichte erzählt und nebenbei übrigens, alle Kreaturen, die in diesem Kampf sterben, hinterlassen die Seelen auf meinem Konto. Es war ganz nett, da konnte man sie oben auf eine Anhöhe stellen, in Sichtweite und einfach so applaudieren, wie Kaiser Maximus bei Gladiator und sagen so, fortan, kämpft auf Leben und Tod und schickt mir die Seelen. Es war sehr schön, habe ich sehr genossen.
Ja. War Maximus nicht Russell Crowe?
Ja, also jetzt.
Der Kaiser hieß so anders.
Mach's doch nicht, an dem Punkt hast du dich jetzt entschieden, unterbrichst du das Gespräch, um es zu korrigieren. Ich fasse es nicht.
Ich dachte nur.
Das war der Ausstiegspunkt.
Gibt's doch, als er den einen Typen verschont, da schreit doch einer aus dem Publikum, Maximus the Merciful. Naja, okay, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, also ich hab's ja vorhin schon angerissen, dieser Moment, wenn du dann Zeuge wirst, wie auf einmal andere Jäger aktiv sind, ne? So Leute, wo du erstmal denkst, ah, cool, meine Kollegen. Das Problem ist nur, der Name des DLCs deutet es schon an, die Hunter hier sind vielleicht im gleichen Verein, aber nicht auf deiner Seite.
Mhm.
Sondern die sind das eigentliche Problem. Und das wird auch relativ schnell deutlich, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man kommt aus der Kathedrale raus. Ne? Also man startet wieder in diesem öden Chapel, genauso wie damals im Cathedral Ward. Kurz, also 20 Meter weiter rechts von da, wo uns diese Amygdala gegriffen hat. Dann gehst du raus und dann gehst du diese Treppchen 5 Meter hoch und dann kommt dir der erste von diesen Huntern entgegen. Das ist einer von 2 möglichen Wegen, Passagen, die man da gehen kann, ne? Aber das ist so die naheliegendste. Und dann kommt dir einer von denen entgegen, der hat so eins von diesen Schwertern, die sich auch in eine lange Peitsche verwandeln können. Und ich finde, der macht dir dann schon relativ schnell deutlich, dass jetzt die Zeiten des mühelosen Voranschreitens durch den Content des Spiels wieder vorbei sind. Also der hat mir erstmal ziemlich die Ohren lang gezogen.
Das war toll. Ich bin hin, erster Gedanke war, um Gottes Willen, ein Typ mit Peitschenschwert. Zweiter Gedanke war, oh, ich möchte auch ein Peitschenschwert. Ich hoffe, die Droprate ist irgendwo im ansehnlichen Bereich, dass ich eine Chance habe. Und der dritte Gedanke war, nachdem ich den Typ übrigens im ersten Versuch kaputt gehauen habe, oh, das war gar kein Boss. Ich dachte, es wäre so ein früher Boss irgendwie, keine Ahnung, aber nö, stellt sie raus, von denen laufen viele rum. Das ist einfach nur ein Typ, das ist einfach nur ein Typ von vielen und das wird ab sofort einer der Gegner sein, die uns hier bezichtigen werden.
Ja, genau. Also ich habe den auch geschafft, aber ich habe dafür locker, weiß ich nicht, den halben Heiltrankvorrat erstmal aufgebraucht, ne?
Stark.
Und dann, ja. Dann weißt du natürlich schon, jetzt spielt hier aber auf einmal eine andere Musik. Das hat sich dann ausgeglichen, weil ich dann auch da nach und nach diesen Konterrhythmus richtig wo ich mich so ein bisschen eingegroovt hatte. Und dann wusste ich schon, wie ich mit ihm umzugehen hatte oder auch mit seinen Kollegen. Aber diese Hunter, die sind halt schon eigentlich das ganze Spiel über immer gerne problematisch gewesen. Ich habe es auch ja vorhin schon mal erwähnt, ne? Dieser Jägerin in Bergenworth, die diese Magie hat, wo sie diese seltsamen Energiegeschosse, die auch noch zielsuchend sind, auf mich schicken kann und gleichzeitig so einen sehr reichweitenstarken Angriff hat, wo so Schlangenarme aus ihr hervorschießen. Die hat mir jetzt auch im zweiten Durchgang wieder Probleme bereitet, wo ich echt 4-5 Mal gestorben bin, bevor ich die geschafft habe. Mm. Und die Hunter hier, das ging besser, weil die diese magischen Geschosse nicht haben. Die waren so ein bisschen immer das Hauptproblem. Aber die haben halt trotzdem, die haben so viel Schaden gemacht auf einmal. Ne? Die haben so bei ihren Treffern haben die so viel Verwüstung angerichtet, dass ich mich immer so viel nachheilen musste, dass es dann einfach meinen Radius super eingeschränkt hat. Ich bin dann losgelaufen, dann habe ich halt, keine Ahnung, 3 von denen irgendwie umgehauen und dann hatte ich noch 2 Fläschchen und dann ist halt eigentlich der Punkt gekommen, wo du schon wieder denkst, so ja, jetzt kann er einen ja auch umkehren und die Dings in Sicherheit bringen, die Seelen, die Blutechos, von denen schnell neue Heiltränke kaufen, weil ich verbrauche die ja jetzt gerade in einer enormen Menge, dass ich am besten 100 davon erstmal in die Kiste schaffen sollte. Und dann machen wir den nächsten Anlauf, bis wir das ein bisschen besser gelernt haben.
Ja, man muss sich eben auf komplett neue Waffentypen quasi einstellen. Diese Sache mit der Peitsche hat eine relativ starke Angriff, auch in mittlerer Distanz, das heißt Abstand halten. Ist gar nicht so eine gute Idee. Nah ran auch schwierig, weil auch dafür hat dieser Jäger Werkzeuge, zum Beispiel mit seiner Pistole da. Bin übrigens gerade kurz erschrocken, hier zu meiner Linken, gab es ganz kurz ein helles Flackern. Also nicht draußen am Fenster, schon wieder, sondern hinter meiner Lautsprecherbox. Ich hoffe einfach, hier ist gerade nicht irgendwas durchgebrannt. Falls doch ein lauter Knall gleich zu hören sein wird, betrete ich gleich wahrscheinlich mein eigenes persönliches New Game Plus. Drück mir die Daumen.
Schwelbrand.
Naja, jedenfalls. Ja. Jedenfalls.
Einfach mal so ein Stichwort rausgehauen.
Also, wenn ich dir so zuhöre übrigens, André, kleine Idee, haben wir vorher nicht abgesprochen. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt während des DLCs notieren, wie oft wir jeweils gestorben sind und am Ende bekommt derjenige mit den wenigsten Toten einen Pokal, wir könnten ihn Noti-Pokal nennen, ist das nicht eine tolle Idee?
Klingt eigentlich ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Das,
ich glaube, die Leute würden es lieben da draußen.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Problem ist nur, jetzt habe ich natürlich die Notizen nicht gemacht und bin jetzt aber schon weiter fortgeschritten. Genau. Deswegen wird es leider, da wird leider nichts draus. Aber beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also nächstes Mal denke ich auch, es hat auch verdient, dass man das so front and center, ja.
Das finde ich gut. Es verändert ja auch wahrscheinlich erheblich unseren Spielstil und wie wir uns diesem Spiel nähern. Also nein, alles gut. Kleiner Gag machen wir natürlich nicht. Ist Quatsch. So.
Ich habe auch nicht Platz, noch einen Pokal hier einzuräumen.
Gut, also, ich würde direkt gerne weitererzählen. Mir ist nämlich noch was, also das ist in diesem Areal, das ist, wie ich finde, wie gesagt, da, es ist total schön wegen der Farbpalette, weil da diese Geschichte erzählt wird. Man kann sich so langsam ein bisschen umsehen und umschauen. Man begegnet da auch nochmal natürlich ganz anderen Gegnerarten, diese maximal mutierten Werwölfe, davon haben wir schon erzählt. Dann gibt es noch eine andere Art von Jäger, auch super abgefahren. Die können, wenn sie dashen oder rollen, werden sie für ein paar Frames unsichtbar. Und attackieren auch ohnehin sehr schnell und sehr geschwind, erinnern an so wirklich überraschend schwer gerüstete Attentäter. Auch die waren eine kleine Herausforderung, sie erstmal zu verstehen und zu überlegen, wie ich mit ihnen umgehen kann. Und dann gab es einen richtig schönen Moment. Nachdem ich mich da angefangen habe, so ein bisschen zu orientieren und mich an die neuen Gegner zu gewöhnen, stolperte ich über den Fuß einer Treppe, die bis hoch führt in ein großes, also burgartig erscheinendes Gebäude. Und dann ging ich da hoch, also wirklich wie Aragorn vor der Eingangstür von Helms Klamm fühlte ich mich und ich sah mich schon diese Tür da oben aufstoßen und oben standen aber zwei dieser Jäger mit so einem Strohballenkugelchen. Und dann wusste ich natürlich schon, nach 5 Millionen Stunden Dark Souls und Co., was wird passieren? Die werden Strohballen ab einem bestimmten Punkt anzünden und runterrollen. Zwischen uns stehen auch noch eine Vielzahl von Gegnern, irgendwelchen Werwölfen und Co. Alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Geh hoch, trigger quasi dieses Losrollen des Balles. Passiert genau, wie ich es beschrieben habe. Ich renne wieder runter, kann mich an die Seite stellen. Der Ball rollt an mir vorbei und macht alle Gegner kaputt. So, und jetzt dachte ich, jetzt ist mein Moment gekommen. Die Krone gehört mir, DLC durchgespielt. Ich gehe da jetzt hoch und verklopp sie und danach ist wahrscheinlich der Endboss hinter der Tür zu finden. Und dann laufe ich da so hoch, Gänsehaut, 4 Meter hoch am Nacken und dann passiert was ganz, ganz Tolles. Das fand ich ja grandios. Die beiden Typen da oben, die sehen mich hochkommen, drehen sich um und öffnen die Tür zu diesem Burggebäude und aus der Tür kommt ein Riese mit so einem Cthulhu-Gesicht, so schlangenartig, krakenartig verzogen und haut die kaputt. Und das war ein richtig toller Moment und dann habe ich mir auch gleichzeitig gedacht, nee, hier geht's ja übrigens auch rechts. Woanders lang gehe ich doch mal diesen Weg. Ich bin da nicht hochgegangen. Ich bin dann rechts in so eine Nebenstraße abgebogen.
Ich habe mich dieser Herausforderung gestellt.
Oh.
Und habe ordentlich auf die Fresse bekommen. Also der Junge, der hat ganz schön gewütet. Das hat auch so 2-3 Versuche gebraucht, bis ich den dann das erste Mal tatsächlich plattgeklopft habe. Ich habe gedacht, er ist so einer dieser Mini-Bosse, so wie auch manchmal diese Hunter im Hauptspiel auftauchen und dann besiegst du die einmal und dann sind die weg und bleiben auch weg. Und ich habe gedacht so, naja, komm jetzt, warum das Zimmer aufräumen immer weiter vor dir herschieben? Mach jetzt einmal sauber, ne, und dann hast du auch hinterher noch was davon. Dann habe ich den umgehauen, nur um später festzustellen, die dumme Sau respawnt. Alter, fuck, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja total bescheuert. Der kommt also jedes Mal und dann habe ich mir, das war wirklich ein ganz schön harter Kampf eigentlich. Hat vorher auch schon, also da ist es schon so ein bisschen minimal vorgespult, weil ich hatte da schon eine Abkürzung, ne? Also da ist am Anfang, da wo der Typ mit dem Peitschenschwert ist, ist ja am Anfang das Gitter noch geschlossen, da muss man erstmal oben rum und dann von der anderen Seite dieses Gittertor öffnen, damit man den direkten Zugriff hat auf den Onkel, der da immer aus der Kirche gewatschelt kommt. Das ist übrigens genau die Treppe, ne? Das ist der Weg zur Amelia direkt, den wir jetzt hier gehen.
Ach toll, ja.
Das ist auch die gleiche Kirche, in der die Amelia ist, ne? Diese Grand Cathedral oder sowas. Das habe ich mit meiner
Prost übrigens, ne?
Teetasse hier gerade Krach gemacht.
Du, gönn dir, wir sind am späten Nachmittag angekommen.
Es tut mir leid, ja.
Du hast es geschafft, wieder einen Tag bewältigt.
Ja, genau. Es ist wirklich nur schön. Der Earl Grey Tee hier.
Ja. Ja. Weiter.
Ah, köstlich. Naja, also ja, auf jeden Fall, genau. Also das ist der gleiche Weg rauf zu dieser Kathedrale, nur dass jetzt kommt auf einmal dieser riesige Hühne, kommt da aus dem Ding raus mit seiner Kapuze und eben diesem Tentakelgesicht. Und ich habe mir dann überlegt, okay, also wenn der respawnt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ich bin noch zu blöd in dem Kampf, ich stelle mich noch zu blöd an, oder ich bin noch zu schwach, ich bin noch unterlevelt. Das war einer dieser Momente, wo ich dann gesagt habe, dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz eine Runde ins Hauptspiel und habe da einfach so nochmal wieder so zwei Areale plattgehauen und kehrte dann zurück. Und der war aber immer noch schwierig, bis ich rausgefunden habe. Das ist jetzt schon der große Tipp. Ich weiß gar nicht, ob ich dir noch Tipps geben sollte, Tom, aber...
Ja, ich weiß, okay, gut, im Sinne des Hörers, der Hörerin, aber ich versuche wegzuhören.
Okay, also ich erzähle einfach, man kann easy an dem vorbeilaufen und wenn man das tut, dann resettet er vor der Kirche, nimmt dort wieder sein Plätzchen ein und dann kann man ihn...
Ach, easy, ja.
...von hinten erdolchen.
Ein bekannter Tipp, ja.
Also das ist sozusagen der Königsweg, mit diesem Gegner umzugehen. Einfach gar keinen fairen Kampf suchen, immer nur den Dolch in den Rücken stoßen. Hervorragend. Und dann stellt sich eben raus, das ist die Kirche, wo wir immer gegen die Armenier gekämpft haben. Und ich glaube, sie ist quasi sogar zu Hause, aber sie ist am Chillen. Weil da ist am Kopfende dieses riesigen Kirchenschiffes, wo früher dieser Tierschädel erscheint, wenn man die Amelia besiegt hat, dann berührt man den, dann kommt so ein Flashback mit Master Willem und sonst irgendwem. Und da ist jetzt ein riesiger Thron und auf dem sitzt so eine riesige, haarige Kreatur, die, weiß ich nicht, entweder tot ist oder die schläft und die hat ein Item in ihrer Hand, das, und die Hand leuchtet aber so. Deswegen weiß ich nicht, ob das, ich habe das Gefühl, dass das Viech wird irgendwann vielleicht nochmal wach, weil es wirkt belebt, weil dieser Arm, der wirkt, als würde er so Energie oder so Feuer durchpulsieren, aber es liegt einfach nur auf diesem Thron und schläft oder was auch immer und dann kannst du dieses Item aus der Hand einfach mitnehmen.
Dieser Weg, der steht mir noch bevor, weil ich habe mich ja, wie gesagt, da rechts reingeschlagen und da geht's einfach weiter und auch da wartet ein ganz eigenes Abenteuer auf mich, aber ist gut, also werde ich nochmal zurückkehren, aber ich sag mal so, mein Weg hat mich jetzt schon weiter weggeführt von dieser Kathedrale.
Ja. Na, ich meine, das ist ja der Weg, da geht's dann auch lang. Also danach, für mich war dann auch nichts mehr sonst da zu holen. Und dann bin ich da auch lang gelaufen. Auch da oben, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass in der Kirche, da war ja nach dem Sieg über Amelia, war da ja ein Bonfire. Habe ich gedacht, wenigstens vielleicht mal hier. Nope. Also großzügige Verteilung von Rücksetzpunkten erstmal nicht.
Ja, oder ein kleiner Literaturschlüssel, der da auf dem Altar liegt, damit man mal versteht, was die Geschichte im Hauptspiel eigentlich uns erklären will. Das hätte mir ja schon gereicht. Naja.
Das wäre aber mal geil.
Haben wir nicht.
So das kleine Handbuch. Ja.
Klein vor allem, das ist ein Wälzer, dreiteilig, muss man finden.
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall genau. Und rechts ist dann eigentlich dieser Hauptweg. Und da wird es ja dann eigentlich auch schon wieder cool, ne? Also das ist der,
ja.
Da kommt man nämlich auf so einer Brücke raus, wo man auf einmal sich wie in so einem Weltkriegsshooter wiederfindet, weil auf einmal ist man unter MG-Beschuss und weiß nicht so richtig, was man davon halten soll.
Das war toll, weil du hattest ja angedeutet in unserem Skype-Chat, dass das eine Stelle ist, die für dich, also offenbar gigantisch schwierig zu lösen war. Da kannst du ja gleich erklären, ob es wirklich so war. Jedenfalls klang es so, da hatte ich mir alles klar, das wird wohl die Stelle sein. Die Situation ist wie folgt, man ist auf so einer Art Brücke, also enger Gang, man kann nicht viel links, rechts ausweichen und am Ende der Brücke befinden sich zwei Gatling-Gun-Typen und, das ist besonders gemein, ab einem bestimmten Punkt der Brücke befindet sich in unserem Rücken nochmal eine Gatling-Gun. Die sieht man, oder habe ich zumindest nicht sofort gesehen. Und auf dem Weg dorthin gibt es einige natürliche Hindernisse, sowas wie ein Baum und irgendwelche Steinchen und sowas. Das heißt, die Aufgabe ist schon irgendwie klar, irgendwie von Hindernis zu Hindernis laufen und in diesen Nachladezeiten der Gatling-Gun, die nicht allzu lang ist, irgendwie versuchen, dann Boden gut zu machen und schließlich dorthin zu kommen und die Gatling-Gun-Mannschaft kaputt zu hauen. Und ich kann ja direkt sagen, aus irgendeinem Grund hat es beim ersten Versuch geklappt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir auch so war, ich werde es gleich erfahren, aber ich kann dir auch kurz sagen, als ich das zum ersten Mal geschafft habe, also mit viel Klug und Strategie, aber auch ein bisschen Glück beim Rollen, habe ich mich echt 8 Meter groß gefühlt. Ich habe mich komplett ausgezogen, war nackt vor der PlayStation gestanden, dachte mir, so, das war jetzt mal ein Statement meines spielmechanischen Könnens. So, und jetzt du.
Nee, das war überhaupt nicht die Stelle, die ich meinte. Da bin ich auch ganz easy durchgerollt.
Oh. Mann!
Da muss man ja einfach nur von Deckung zu Deckung hechten. Das ist relativ billig.
Oh, und ich dachte, okay.
Nee, was du denkst, ist was anderes. Weil ich habe geschrieben, der Typ mit der Peitsche war schlimm, aber der Typ mit diesem Feuerhammer war schlimmer. Und da kommt so ein ähnlicher Typ, kommt, nachdem man hinter diesen Gatling-Guns, hinter diesen MGs ist, kommt ja auch noch einer.
Mm.
In der Richtung. Du meinst das mit dem Gatling-Gun-Typen? Ah, dann hast du noch gar nicht getroffen dann. Das ist was ganz anderes. Ich rede von einem, der trägt eine Gatling-Gun als Waffe in der Hand. Als wäre er Arnold Schwarzenegger in Predator. Der versteckt sich in einer Höhle in diesem Abschnitt. Und das ist ein Bastard gewesen. Aber davor gab es noch diesen Typen mit dem Hammer. Und zwar auf dem Weg hoch zur Kathedrale. Da gibt es die Möglichkeit, an einer Stelle linker Hand quasi sich runterfallen zu lassen und dann in Richtung zu diesem großen Platz, über den wir gesprochen haben, wo die Hunter Jagd auf die Werwölfe machen.
Ja.
Da kann man so außen an den Zinnen eines Gebäudes quasi entlang. Und da kommt auch ein Hunter und der hat als Waffe einen Feuerhammer. Und der hat Schaden gemacht. Das war so brutal.
Mhm.
Ich bin da hingegangen und ich hatte bis dahin, die anderen Hunter hatte ich schon alle ganz gut im Griff. Ich war dabei, dieses Areal gerade so einfach ein bisschen zu säubern. So spiele ich das eigentlich immer jetzt, diese ganzen Dark Souls, Bloodborne und sowas. Ich starte in so ein Areal rein und dann trage ich nach und nach existierende Gegner ab. Und jedes Mal quasi erweitert sich mein Radius ein bisschen, weil ich darin besser werde. Aber bei dem Typen bin ich halt so angekommen und dachte eigentlich, ja, jetzt, ich bin schon an dem Punkt, wo dieser Abschnitt relativ easy ist für mich. Schwierig wird's erst oben, wenn hier der kuttige Tentakelfrosch aus der Kathedrale rausstapft, ne? Und dann hat er mich mit einem Schlag weggerotzt da unten wie nichts. Und dann sind da noch diese komischen Dobermänner, diese Bluthunde im wahrsten Sinne des Wortes, sehen aus wie Dobermänner, aber mit so einer Bluttextur überzogen. Die sind super schnell und springen wild hin und her. Und dann kamen die auch noch da angerast und es war ganz schrecklich. Und da habe ich mir auch erstmal noch ein bisschen einen abgebrochen, bis ich den Typen dann irgendwie auch im dritten Anlauf endlich mal geschafft habe. Obwohl es auch nur so ein Billo-Gegner war, so ein Hunter, aber der war so viel krasser als die anderen von dem Schaden, den der ausgeteilt hat. Wahrscheinlich, weil ich einfach wenig Feuerresistenz habe oder so.
Ja, also, hätte ich mich gar nicht mehr anziehen müssen, weil den habe ich auch im ersten Versuch gelegt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Knaller. Der hinterlässt ja was. Und zwar die Waffe, mit der er uns genervt hat, nämlich den sogenannten Boomhammer. Mhm. Hast du die auch bekommen? Ach verdammt, okay, na gut. Also, der Boomhammer. Und jetzt kommen wir dahin, was ich angefangen habe als dramaturgischen Bogen in der letzten Folge. Es gab ja diesen Flirt, den ich hatte, mit einer anderen Hauptwaffe. Und das war der Boomhammer. Ich fand nämlich, genau wie du beschrieben hast, den Boomhammer fantastisch. Das ist, ich liebe ja in diesen Spielen wirklich diese schweren Hammerwaffen, die auch den Gegner gar nicht erst zu Wort kommen lassen, geschweige denn zur Aktion. Und so ein Hammer, der hat mir gut gefallen. Und der hat nämlich dann einen ganz besonderen Angriff, habe ich rausgefunden. Der hat keinen schweren Angriff nochmal als eigene Animation oder sowas oder eine andere Animationsstufe, sondern wenn du den eigentlich die Taste drückst, wo du andere Waffenmodi bei den anderen Waffen aktivierst, entzündest du hier im Kopf des Hammers so eine kleine Feuergranate und dein nächster Schlag, der dann wieder auf den normalen Angriffstasten liegt, der macht dann noch diesen zusätzlichen Feuerexplosionsschaden. Und ich fand das ja so toll. Also ich habe mich echt gefühlt wie so ein Explosions-Gimli, der da ab sofort durch Bloodborne durchlaufen wird. Stellt sie aber raus, der skaliert nicht so gut, auch nicht so mit meinen Werten. Ich habe ja vor allem Stärke hochgejagt und der hier braucht auch noch ein bisschen was anderes. Ich konnte aber trotzdem nicht anders und habe den dann aus so einem Affekt heraus einfach so, also einfach emotiongeladener Affekt, habe ich den einfach mal 5 Level hochgelevelt und habe dann bestimmt so 2 Stunden mit dem gespielt. Das war alles viel schwerer plötzlich, aber es war, ich wollte zumindest ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Quasi ein kleiner Kurzurlaub während meines eigentlichen Abenteuers. Danach habe ich ihn liebevoll in mein Inventarschränkchen reingelegt, aber die 2 Stunden, die kann mir keiner mehr nehmen. Das war wirklich toll. Wirklich.
Quasi ein Kurschatten.
Ein was?
Ein Kurschatten. Kennst du das nicht, den Begriff?
Ein Kur?
Ein Kurschatten ist eine Affäre, die man während einer Kur hat.
Oh, das gibt es als eigenes Wort? Das wusste ich nicht. Ein Kurschatten. Ja, genau. Krass, okay.
Genau. Schrecken jedes Ehemanns in den, weiß ich nicht, 70ern. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein relativ alter Begriff. Ich weiß, dass es den gab. Weißt du, Leute, die halt so, keine Ahnung, auf Kur gehen für 1-2 Wochen und sowas und dann Da, ne, was, what happens at the Kur stays at the Kur. Was weiß ich, ich war nie auf Kur, aber man hört ja die tollsten Sachen.
Alles klar, also dann war es wohl ein Kurschatten. Dann haben wir auch schon den Titel für diese Folge.
Maximale Verwirrung.
Alle werden sich fragen, was?
Ja. Auch das Lore zu dieser Podcast-Reihe muss erarbeitet werden.
Das muss ja verstreut in den einzelnen Folgen, ja.
Ja, genau. Das nächste Mal veröffentlichen wir auch nicht mehr sequenziell, sondern einfach wild durcheinander. Folge 7, Folge 1.
Das wäre doch der Knaller.
Folge 5, Folge 20, einfach so. Ihr mögt das doch! Ja. Nee, also auf jeden Fall, ja. Dann steht dir der freundliche Gatling Gun Mensch noch bevor und ich bin entsetzt, dass der Hammertyp bei dir einfach nur so eine Fußnote gewesen ist, einfach nur so ein DHL-Kurier, der dir deine neue Waffe zugestellt hat.
Der hat's wirklich mit Mühe und Not in meinem Notizzettelchen hier für einen eigenen Gedankenstrich hat's gereicht. Aber auch nur knapp. Also fast wäre noch ein weiterer Gedanke mit reingekommen.
Genau, schönen Dank.
So unwichtig.
Bitte an meinem Lieblingsort ablegen. Ja. Ja, genau. Ja. Naja, auf jeden Fall, man merkt hier, also zumindest mir ging es so, man merkt sozusagen, hier werden tatsächlich so ein bisschen die Zügel angezogen. Das ging dann auch durchaus so weiter. Also ich fand zum Beispiel dann in diesem, nachdem man diese MG-Brücke überquert hat, dann ist es mal ganz kurz, okay, da kommen so Typen, die schmeißen auf einmal so Zeitzünderbomben, die sind ziemlich harmlos, auch wenn das aber auch halt wieder mal eine neue Art von Gegner ist. Die werfen halt so kleine Pakete vor sich, die so blinken und dann irgendwann explodieren. Das ist relativ easy. Aber dann kommt man da an so einen Fluss aus Blut. Und dort sind auf einmal diese seltsamen Insekten mit diesen roten, geschwollenen Bäuchen wieder, die ich schon aus Kanehurst Castle kannte, von denen ich dir erzählt habe, die so auch springen wie Frösche, die ich da schon sehr unangenehm fand. Das ist ja jetzt deine erste Begegnung mit denen. Wie war das? Wie hast du das erlebt?
Diese Blutviecher da.
Genau.
Also ich habe sie gesehen und war erstmal begeistert von dem Design, weil sie sehen wirklich aus wie so gigantische so Stechmücken, so, aber auch nicht ganz, weil man auch noch erkennt, okay, da steckt irgendwo, war da mal noch ein Mensch mit in dieser Mutation drin, aber es hat vorne diese Stechmücken Schnäbelchen da, diese langen, dünnen, und damit laufen die in einem kleinen Blutfluss herum. Also vom Design her fand ich's toll. Dachte ich mir direkt, okay, ich verstehe hier schon so ein bisschen, was abgeht, alleine vom Zugucken.
Ja, super abscheulich.
Ich fand auch dann voll, total. Ich fand auch toll, man hat gemerkt, dass dieser Gegner auch wirklich so diese eigene Lore sehr ernst nimmt. Was ich damit meine ist, die bleiben in diesem Blutfluss, weil die ernähren sich offenbar von dem Blut und werden wirklich nur aggressiv, wenn man ihnen sehr, sehr nahe kommt. Ganz im Gegensatz zu vielen der anderen Gegner, die ja schon auf Sichtlinie operieren. Aber hier musst du schon ein bisschen nerven, damit sie tätig werden. Und dann noch der nächste Schock tatsächlich, wie viel die aushalten. Es kann sein, dass ich so langsam an die Grenzen meiner noch nicht maximal aufgelevelten Hauptwaffe komme, an dem Punkt. Ich musste schon einige Male zuschlagen, dass sich hier was tut. Aber insgesamt, also spielmechanisch fand ich das nicht schwer, aber es war vom Design her ein toller Moment. Es war wirklich schön.
Ja, also die finde ich wunderbar widerwärtig. Sie springen hier viel weniger. Macht sie erheblich einfacher, dieses froschartige Gehüpfe. Wie ernst sie ihre Lore nehmen, weiß ich nicht, weil in Kanehurst Castle gab's die ja auch und da sind sie eben nämlich nicht in einem Blutfluss rumgelaufen, sondern auf schneebedeckten Vorhöfen. Also es ist nicht so, dass die jetzt notwendigerweise in so einem Blutfluss existieren müssen oder sowas, weil sie da einfach immer nur den Rüssel in den Boden halten. Und ich hatte sie dort als aggressiver und gefährlicher in Erinnerung, als sie dann hier gewesen sind. Aber da musste ich auch schon echt immer sehr vorsichtig sein. Man darf sie nicht zu viele von denen auf einmal aufladen. Und weil dann kann es dann schon auch mal, sag ich mal, ein bisschen knapp werden, wenn der dann zu viele da auf dich einprügeln.
Kleiner Funfact übrigens, in der Hoffnung, doch noch irgendwie einen Lore-Zusammenhang zu finden, habe ich parallel mal kurz gegoogelt, was machen Stechmücken im Schnee, und habe jetzt gerade gelernt, dass Mücken bis zu minus 20 Grad Temperaturen überstehen, und jetzt kommt's, Sobald es kälter wird, fallen sie in eine Art Kältestarre und jetzt Achtung, dafür scheiden sie überflüssige Körperflüssigkeit aus und in die verbleibende Flüssigkeit wird ein Zucker eingebaut, der wie ein Frostschutzmittel wirkt. Das war mir nicht klar. Fantastisch.
Das erklärt alles.
Ja, also, Abgang. Nächstes Spiel.
Mythbusters. Also offensichtlich nur die gleichen Gegner sehr dehydriert. Ja, genau.
Ja,
ja, aber auf jeden Fall, also, aber das klingt alles so mühelos. Du hast aber auch schon gemerkt, dass jetzt hier das Spiel wieder anfängt, stärker gegenzudrücken.
Das ist jetzt das Lustige. Bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wir kommen dann zum ersten richtigen Boss in dem Spiel. Da merke ich, es ist hier ein anderer Schnack. Aber bis dorthin, klar, ich bin auch gestorben, sowieso. Aber ich kam trotzdem durch. Also ich hatte keine Punkte, wo ich mehr als zweimal es neu versuchen müsste. Ich hatte auch bestimmt ein bisschen Glück, aber irgendwie, ich habe das wirklich das Gefühl, ich wurde getragen von meiner eigenen Begeisterung, dass alles endlich wieder neu und frisch sich anfühlt. Neue Gegner, neue Dinge zu entdecken, fühlt sich fast wie Bloodborne 2 an, so ein bisschen. Und für mich persönlich. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen und irgendwie Fähigkeiten aktiviert, die ich normalerweise nicht habe. Weil ohne Witz, ich kam da wirklich, also kam ziemlich gut durch.
Okay, krass. Also da vom Gefühl her habe ich's schwerer gehabt, glaube ich. Also ja. ich habe auch nichts gehabt, wo ich jetzt viele Anläufe gebraucht habe, so 2, 3, 4 oder so. Dann war es dann meistens auch gut. Aber zum Beispiel also hier den Tentakeltypen, der aus der Kirche kommt, bis ich den umgehauen hatte, da hatte ich schon das Gefühl, so also das ist schon jetzt hier ganz ordentlich. Das fühlt sich an wie mancher Bossfight, ist aber keiner, ganz offensichtlich, sogar ja ein wiederkehrender Gegner. Und dann, wie gesagt, also in dem Blutfluss, wenn du den in die andere Richtung weiterverfolgst,
ja,
da ist dann diese Höhle mit dem Gatling-Gun-Typen. Da kannst du ja mal vorbeischauen und dir angucken, wie dir das gefällt.
Ja.
Da habe ich mir auch erstmal eine blutige Nase geholt, bis ich diese Situation gemeistert habe, muss ich gestehen. Genau, und dann ging es größtenteils auch, aber trotzdem, also auch am Anfang, also diese Hunter, also bis ich mich eingegroovt hatte und es mit diesen Huntern am Anfang gut aufnehmen konnte, das waren bestimmt 10 Durchläufe insgesamt, glaube ich, also für alle Typen von Huntern, bis das nicht endlos viele Heiltränke mehr gebraucht hat oder sonst irgendwas.
Ja, also ich schreibe mir das jetzt hier mal direkt auf. Ich habe meine Lage, sage ich mal, in unmittelbarer Nachbarschaft gerade aufgeschlagen. Das wird kein weiter Weg für mich sein. Das gucke ich mir mal an. Da kann ich in der nächsten Folge dann erzählen, wie das mit der Gatling Gun war.
Ja, genau. Da bin ich gespannt. Und dann können wir ja zum Abschluss vielleicht schon mal noch erste Erfahrungen zu
also.
Dem Boss. Wobei, es gibt ja noch, du hast vorhin schon den NPC erwähnt, den man da vorher noch treffen kann, ne?
Ja, ist aber ein Satz eigentlich,
ja, genau.
Ne? Der da habe ich aber übrigens nochmal einen intensiven Moment gehabt, der aber doof nachzuerzählen ist, weil man muss halt dabei gewesen sein, typisch mal wieder. Es war so, jetzt muss ich mal kurz hochscrollen, weil das ist hier so versteckt, genau. Ich war schon sehr lange am Stück unterwegs zu dem Zeitpunkt, ohne eine Laterne gefunden zu haben. Und ich weiß noch ganz genau, man kommt da in ein Areal, man sieht am Rande des Bildschirms quasi schon eine Kirche, wo man dann auch eine Treppe runtergehen kann. Das ist dieselbe Kirche, wie man sie auch in der Nähe von Cathedral Ward schon mal gesehen hat. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Du wirst ihn wahrscheinlich wissen. Fantastisch. Okay.
Ja, nochmal.
Nee, alles gut. Nee, ist alles gut. Also, ist jedenfalls eine Kirche, man kennt sie aus dem Hauptspiel. Ist ja auch egal. Und ich habe die gesehen und war an dem Punkt, ich war versucht, dieses Item zu benutzen, mit dem man zurück zum Bonfire kehren kann, mit den Seelen, um die erstmal in Sicherheit zu bringen, weil ich nicht wusste, wie weit geht das denn hier jetzt wirklich noch? Und ich war ja so froh, ich bin dann doch noch in die Kirche rein, die Treppe runter, da steht ein NPC, der erklärt uns eben, was das hier für eine Welt eigentlich ist. Er erzählt, das ist die Art Hölle für die Hunter, die sich an dem Blut kaputt gesoffen haben und die viel zu viel Blut getrunken haben. Und direkt bei ihm ist eine Tür, die kann man aufmachen und die führt wieder zurück zum ersten Bonfire des Areals, überhaupt des DLCs. Und das war für mich ein Glücksmoment, da war ich sehr happy. Das war wirklich schön.
Die habe ich lange übersehen. Das ist
echt?
Ja. Das ist echt so ein Ding. Das war einer von diesen Momenten, da hatte ich quasi den gesamten Level entvölkert in meiner jetzt grase ich hier einfach mal ab Strategie und dann bin ich halt rumgelaufen. Deswegen mache ich das immer. Weil ich dann mich frei umschauen kann, um zu gucken, entdecke ich noch irgendwelche Abkürzungen, Items oder sonst irgendwas. Und Aber da, ich bin da dreimal dran vorbeigelaufen, bis ich das endlich geschnallt habe, dass man da das aufmachen kann. Und warum, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht mal irgendwie besonders versteckt oder sowas, sondern einfach, manchmal ist man da auch einfach ein bisschen blöd.
Ja.
Ganz interessant ist noch, dass der Typ ja auch sagt, dass das hier, das ist also der Geist, der Spirit von Bergenworth, ja, das Geheimnis im Albtraum zu entdecken. Weil er fragt dich ja, ob du dich für Albträume interessierst. Und ich weiß nicht, was du, aber ich habe ihm natürlich gesagt, ich bin total interessiert an Albträumen. Klar, erzähl mir alles. Und dann geht's halt darum, dass es hier in diesem Albtraum gibt es offensichtlich ein Geheimnis zu lüften. Ein Geheimnis, das besonders unschicklich ist, ja, über diese Bergenworth-Vereinigung. Und dann werden wir nochmal schauen. Mal gucken, was es für schmutzige Wäsche über Bergenworth zu entdecken gibt in diesem Albtraum.
Ja, oh, ich bin da schon so entwurzelt von dieser Lore, ich hab da wenig Bezugspunkte mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Satz, kann ich mir eh nicht merken. Deswegen sag mir doch lieber, ob hier in der Nähe ein Leuchtfeuerchen ist, wollte ich gerne anklicken.
Ja, genau. Weil, haben Sie praktische Informationen für mich?
Hast du vielleicht noch so 2-3 Blutchunks für mich? Ich muss meine Waffe noch aufleveln. Das sind die Infos, die ich gerne bekommen hätte. Aber stattdessen, irgendwas und ich weiß nicht. Naja.
Ja, und auf jeden Fall, damit sind wir fast im Grunde genommen dann jetzt beim ersten Boss. Es gibt ja noch diesen Blutfluss. Oh ja. Da sind auch noch mal 2 von diesen Giganten, genauso ja, wie sie aus der Kirche kommen. Weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber bei mir war die beste Strategie, ich renne da einfach vorbei.
Dito, einfach vorbei. Ihr werdet eh nicht weglaufen, da hat die mir. Erstmal gucken, was dahinter ist. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil dahinter befindet sich ein Leuchtfeuer. Und endlich. Und eigentlich müssten wir jetzt dann hier die Folge so langsam zu einem Ende führen, weil alles, was jetzt kommt, ist quasi Vorhof und dann Arena, der erste Boss. Und das hängt alles so zusammen und da wirkt nochmal so viel zusammen. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht noch anreißen, weil das muss eigentlich am Stück besprochen werden.
Wir können aber schon mal, können grob foreshadowen. Also ich zumindest sag schon mal, es war abscheulich.
Mhm.
Es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen, dass ich mir eine Auszeit nehme sozusagen, dass ich sage, ich gehe jetzt mal auf eine kleine Entspannungsreise und damit habe ich es nur noch schlimmer gemacht.
Das klingt vielversprechend. Also bei mir ist es vielleicht, wenn man ein Bild bemühen möchte, wie Sisyphos, der seinen Felsen +7 immer wieder den Berg hochrollt und oben dann merkt, nee, hat nicht geklappt, muss nochmal neu anfangen.
Ja. Also das ist so, wir werden den Moment diskutieren, wo die Frage im Raum stand, hatten Sie recht im Forum? Hatten Sie recht? Ist es vielleicht doch einfach zu scheiße? Ist es schlechtes Game Design, TM?
Ja.
Muss man hier auch einfach mal irgendwo eine Linie ziehen und sagen, nein, nicht mit mir. Warum eigentlich?
Refund. Ich bring den DLC zum nächsten GameSpot oder was?
Ja, also über diese ganze Schweinerei werden wir sprechen. In der nächsten Folge, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.